Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Christian Pilnatschek war einer der mächtigsten Männer im Justizministerium, bis er wegen des Verdachts auf Intervention in politische Verfahren suspendiert wurde. Im Oktober 2023 starb Pilnatschek überraschend. Der Fall gibt bis heute Rätsel auf. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die die Ungereimtheiten rund um Pilnatscheks Tod nur noch weiter schüren. Und darüber sprechen wir heute. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir sprechen auch über Suizid. Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur investigativ hier beim Standard und verfolgst alles rund um den Fall Christian Pilnatschek laufend. Wir haben ja auch im Podcast schon einige Male über ihn gesprochen. Erinnere uns bitte trotzdem kurz, welche Rolle hatte denn Christian Pilnatschek als Justizbeamter?
Ja, Christian Pilnatschek hatte eine sehr wichtige Rolle als Justizbeamter. Für sehr lange Zeit hatte er zum Beispiel die Aufsicht über alle prominenten Strafverfahren, die in Österreich laufen. Das heißt, er hat gewusst, was da jetzt passiert in Verfahren gegen zum Beispiel den damaligen Kanzler Werner Faymann und so weiter und so fort. Ihm wurden da eben Aktenteile, Vorhabensberichte vorgelegt und dadurch war er bestens informiert. Gleichzeitig hatte er eine tragende Rolle in der Legistik, also in Entstehung von Gesetzen im Justizministerium, und manche haben gemeint, dass Pilnatschek also wichtiger als der Minister ist sogar in diesem Haus.
Also einer der höchsten Beamten im Justizministerium. Nun ist Pilnatschek im Oktober 2023 verstorben. Das ist jetzt doch schon eine Zeit her. Warum beschäftigt uns dieser Fall heute noch?
Ja, also man muss da vielleicht auch noch in die Vorgeschichte gehen. Die grüne Justizministerin Alma Sadic hat ja zunächst das Ministerium reformiert und dadurch etwas gemacht, was sich für Pilnatschek wie eine Entmachtung angefühlt hat. Sie hat nämlich die große Sektion, die er geleitet hat, aufgeteilt und ihm dadurch gewissermaßen salopp gesagt die Aufsicht über die Strafverfahren entzogen. Er war dann nur mehr für Legistik zuständig und dann ist er auch noch suspendiert worden im Frühjahr 2021. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und das war ein sehr, sehr großer Streit zwischen ÖVP und Grüne, diese Personalie. Pilnatschek hat da immer um seine Rückkehr gekämpft und im Sommer 2023, also kurz vor seinem Tod, ist er auch heimlich aufgenommen worden in einem Innenstadtlokal, wo er erzählt, dass ÖVP-Politiker und Politikerinnen quasi wollten, dass er interveniert in Strafverfahren. Und dieses Tonband ist dann nach seinem Tod publik geworden und hat dann auch zur Einsetzung einer Untersuchungskommission geführt. Und Pilnatschek hat da in diesem Gespräch auch gewissermaßen gesagt, er wisse sehr viel über die ÖVP und sich auch beklagt, dass die ÖVP ihn nicht unterstütze, obwohl er immer für sie in die Bresche gesprungen sei, soweit es eben legal möglich war.
Also da besteht der Verdacht der Intervention. Die Todesumstände von Christian Pilnatschek, die haben ja von Anfang an Rätsel aufgegeben. Was kannst du uns denn sicher sagen? Was ist über den Tod bisher bekannt? Was ist da an diesem letzten Tag passiert?
Ja, also zum damaligen Zeitpunkt gab es schon Gerüchte, dass eigentlich dieser Konflikt mit dem Justizministerium rund um die Suspendierung von Pilnatschek gelöst werden könnte, dass Pilnatschek womöglich in eine Anwaltskanzlei wechseln würde, also dass sich quasi seine Lebensumstände wieder verbessern würden. Er war an diesem Tag, das war glaube ich ein Donnerstag, bei einem Empfang in der ungarischen Botschaft, soll dort mit diversen Politikern, zum Beispiel der FPÖ, gesprochen haben, dann noch essen gegangen sein und dann sei er nach Krems gefahren, wo seine Freundin lebte. Und bei dieser Fahrt, die Pilnatschek alkoholisiert unternommen hat, ist er auch als Geisterfahrer gefahren und von der Polizei angehalten worden und ihm ist eben dann der Führerschein abgenommen worden. Dann ist eine Mitarbeiterin vom damaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka zu jener Tankstelle gefahren, wo Pilnacek sein Auto stehen lassen musste und hat ihn abgeholt. Die lebte nämlich damals mit seiner Freundin zusammen. Was man aus ihren Aussagen dann noch weiß, ist, dass Pilnacek dann sehr wortkarg war, noch ein bisschen getrunken hat und dann sei er spazieren gegangen mitten in der Nacht. Und am nächsten Tag ist er dann tot aufgefunden worden. Das ist so die Geschichte, die sich da zugetragen hat.
Die Staatsanwaltschaft Krems war das, die da zuständig war und ist. Die ging ja dann sehr schnell von Suizid aus. Es gab dann auch einen Obduktionsbericht, der das auch bestätigt hat. Trotzdem wird von unterschiedlichen Stellen immer wieder angezweifelt, ob das stimmt. Dazu gibt es auch jetzt wieder neue Erkenntnisse, die Fragen aufwerfen. Wieso gibt es denn da diese Zweifel und welche neuen Informationen haben wir jetzt?
Ja, also man muss sagen, dass es also sehr prinzipiell, wenn jemand einen Suizid begeht, so, dass viele Fragen bleiben. Vor allem, weil es ja auch, es gab in dem Fall keinen Abschiedsbrief. Es gab vermutlich ein Motiv dadurch eben, dass ihm der Führerschein abgenommen wurde. Das hätte sehr große, wahrscheinlich Konsequenzen für ihn gehabt, also da er immer noch Beamter war und es wäre natürlich in der Öffentlichkeit zu Häme gekommen. Also es gibt dieses quasi Motiv, das man vermuten kann, aber es gibt keinen Abschiedsbrief und deshalb sagen einige, die mit ihm zu tun haben, das passt nicht zu ihm, er hätte da weitergekämpft, er sei nicht der Typ dafür gewesen, aber ja, das sind Dinge, die es wahrscheinlich bei fast jedem Suizid gibt. Was aber Zweifel auslöst, ist zum Beispiel die Erzählung der Ärztin, die zum Leichenfundort gerufen wurde. Das ist eine Hausärztin in diesem Ort, in der Wachau, die auch als Notärztin zugelassen ist. Und sie hat bei ihrer Einvernahme der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erzählt, dass es einen massiven Widerstand von Seiten der Polizei gab, eine Obduktion anzuordnen. Es ging sogar so weit, dass eine Polizistin zur Staatsanwaltschaft gesagt habe, die Ärztin wolle ja nur eine Obduktion, weil es sich um einen bekannten Menschen handle und nicht, weil sie quasi Zweifel habe. Aber die Ärztin selbst hat eben gesagt, sie kann die Todesursache nicht feststellen, sie will eine Obduktion. Und ja, dass sich da eben das so ein Druck bestand durch die Polizei auf die Notärztin, das ist schon durchaus merkwürdig.
Und die Staatsanwaltschaft war da auch nicht alarmiert, dass die Ärztin diese Obduktion gefordert hat?
Also im ersten Moment, wenn man den Aussagen eben glaubt der Beteiligten, und es gibt eigentlich da auch keine Widersprüche, wie das abgelaufen ist, im ersten Moment hat die Polizei ja eben zur Staatsanwältin, hat eine Polizistin etwas anderes gesagt, als das, was die Ärztin eigentlich gesagt hat. Die Ärztin hat dann verlangt, selbst mit der Staatsanwältin zu sprechen und hat ja dann quasi gesagt, nein, ich will nicht eine Obduktion, einfach weil es ein Prominenter ist, sondern ich will eine Obduktion, weil ich nicht feststellen kann, was die Todesursache ist, weil ich an dem Körper Dinge sehe, die ich noch nie gesehen habe und weil ich das jetzt hier an Ort und Stelle quasi nicht abschließen möchte. Und dadurch hat die Staatsanwaltschaft dann eben schon eine Obduktion eingeleitet. Was übrigens auch noch ein bisschen merkwürdig ist, ist, dass die Ärztin auch einen handschriftlichen Vermerk geschrieben hat, der Polizei übergeben hat und gesagt hat, das soll an die Staatsanwältin gehen und der ist auch offenbar verschwunden oder halt zumindest nicht weitergeleitet worden an die Staatsanwaltschaft. Es gab dann jedenfalls eine Obduktion in Wien. Und da ist festgestellt worden, dass es keine eindeutigen Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung gibt durch Dritte. Also es gibt keine eindeutigen Hinweise und die wahrscheinlichste Todesursache ist Ertrinken.
Fabian, es gibt ja noch ein großes Fragezeichen in diesem Fall. Und zwar geht es da um die technischen Geräte von Christian Pilnacek, also Handy, Laptop etc. Um was geht es dabei und wo sind die gelandet nach seinem Tod?
Ja, also das muss man eigentlich in drei Teile aufteilen. Beginnen wir mal mit dem Laptop. Also wir wissen, wo der Laptop gelandet ist. Er ist schlussendlich bei der WKStA gelandet. Die Frage ist, welchen Weg er da genommen hat. Und zwar gab es eine sehr große oder eine sehr intensive Suche der Polizei gleich nach allen Geräten bezüglich Laptop war es so, dass Pilnacek den offenbar aus seinem Auto genommen hat, aus dem Kofferraum, als er das Auto abstellen musste, mitgenommen hat ins Haus in der Wachau. Und dann ist der Laptop irgendwann bei einem Journalisten der Krone gelandet. Und die große Frage ist, was da dazwischen geschah. Und da gibt es einige Vermutungen. Also die Witwe von Christian Pilnacek zum Beispiel sagt, dass die Freundin von Pilnacek diesen Laptop da weitergegeben habe. Sie geht sogar so weit und sagt, dass die Freundin überhaupt nur Pilnacek ins Visier genommen habe, um ihn auszuspionieren, was diese natürlich brüsk zurückweist. Also das ist einmal der Laptop. Dann gibt es das Handy. Das Handy wurde von der Polizei dann sehr schnell der Freundin abgenommen und wurde an die Witwe ausgefertigt. Und die hat dann das Gerät zerstört. Und zwar mit einem Bunsenbrenner, wie sie gegenüber der WKStA erzählt hat, weil das Gerät habe ihr Kummer bereitet. Und die große dritte Frage ist, angeblich gab es auch einen USB-Stick, den Pilnacek immer bei sich hatte. Man merkt auch in den Einvernahmen, zum Beispiel von Seiten der WKStA, dass immer wieder gefragt wird, ob ein USB-Stick aufgefallen sei. Aber der ist, sollte er existiert haben, spurlos verschwunden.
Okay, warte, wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurück machen zu diesem Handy.
Bitte.
Die Witwe hat das Handy mit einem Bunsenbrenner zerstört. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, und den Rest dann im Restmüll entsorgt. Genau. Also die Präsidentin des Straflandesgerichts Graz hat da offenbar mit einem Bunsenbrenner hantiert, um dieses Gerät aus der Welt zu schaffen.
Okay, also gerade dieses Smartphone hätte man sich ja, glaube ich, gewünscht, um Aufschluss zum Beispiel über letzte Kontakte zu bekommen. Wie hat sie das begründet und gab es da dann irgendwelche Konsequenzen für sie?
Also es war völlig legal, offenbar, dieses Gerät zu zerstören. Es war ihr ausgehändigt worden als Erbin und es gab von keiner Staatsanwaltschaft das offizielle Begehr, dieses Gerät zu erhalten, sicherzustellen. Erst viel später hat die WKStA dann die Frau gebeten, das Handy doch mitzunehmen zu einer Einvernahme, woraufhin sie eben die Geschichte mit dem Bunsenbrenner erzählt hat. Also da war die WKStA offenbar zu langsam, wenn sie das Handy wirklich gewollt hätte. Und die Frau begründet das so, dass einige Chats von Pilnacek in den vergangenen Jahren aufgetaucht seien, eben durch Ermittlungsverfahren und andere sichergestellte Smartphones, und dass die ihrer Familie eben sehr viel Kummer bereitet hätten und deswegen wollte sie das Gerät quasi aus der Welt schaffen.
Okay, ich muss zugeben, es klingt ein bisschen wie in einem schlechten Krimi. Aber um es nochmal festzuhalten, also Handy und Laptop sind aufgetaucht und dieser USB-Stick, der ist nach wie vor verschwunden?
Wenn es ihn gegeben hat, dann ist er noch verschwunden, ja, genau. Also davon weiß man nichts. Da kann man die Fantasie natürlich spielen lassen, was ich auf diesem USB-Stick befunden habe. Es gibt Leute, die sagen, der USB-Stick war quasi die Lebensversicherung von Christian Pilnacek. Da habe er Akten, heikle Akten aufbewahrt und so weiter und so fort. Aber ja, dazu wissen wir nichts Genaueres im Moment.
Aber es ist auf jeden Fall Raum für Spekulationen dadurch. Fabian, laufen denn im Fall Pilnacek da jetzt noch irgendwelche Ermittlungen? Wird sich das alles irgendwann aufklären?
Ja, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat da schon ein Ermittlungsverfahren, wo eben die Notärztin einvernommen wurde zum Beispiel, wo auch die Witwe von Pilnacek einvernommen wurde. Da geht es um die Frage, ob die Polizisten nach dem Auffinden von Pilnaceks Leiche eben zu sehr gedrängt haben, also und ihre Kompetenzen überschritten haben, indem sie das Handy zum Beispiel Pilnaceks Freundin abgenommen haben. Da wird das geprüft, aber man muss sagen, dass natürlich auch sehr viel Zeit schon, wie du auch gesagt hast, vergangen ist. Es wäre sicher interessant gewesen, zum Beispiel zu schauen, mit welchen Telefonnummern hat Pilnacek kommuniziert in der Nacht seines Todes oder in welchen Funkzellen war sein Handy eingeloggt, und all diese Daten sind mittlerweile nicht mehr verfügbar, sind gelöscht worden und das Handy ist natürlich auch zerstört worden. Dadurch kann man auch nicht rekonstruieren, mit wem Pilnacek gesprochen hat. Wir wissen ja zum Beispiel, Sebastian Kurz hat ja am nächsten Tag, damals lief ja der Prozess wegen des Verdachts auf Falschaussage, hat am nächsten Tag gesagt, er hat erst am vorigen Abend mit Pilnacek telefoniert. Also man kann sich schon vorstellen, dass das eine durchaus prominente Anrufliste war.
Es gibt also nach wie vor Fragen, auf die sich viele Menschen wahrscheinlich eine Antwort wünschen. Fabian, warum wird denn das alles ausgerechnet jetzt wieder Thema?
Ja, also das liegt vor allem daran, dass der Ex-Politiker und Zack-Zack-Herausgeber Peter Pilz am 18. Februar ein Buch veröffentlichen wird namens Pilnercheck, Tod des Sektionschefs, wo er eben sehr viele Aktenbestandteile analysiert hat und eigene Recherchen durchgeführt hat. Wir haben uns das natürlich auch immer wieder angeschaut, aber zeitlich ist es jetzt damit zu begründen, dass Pilz eben Stück für Stück enthüllt, was er in seinem Buch bringen wird. Prinzipiell muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich viele Menschen, die das pietätslos finden, die sagen, dass da die Totenruhe gestört wird. Die Witwe von Pilnercheck geht auch juristisch massiv gegen Pilz vor. Meine Meinung dazu ist, dass es schon unser Job ist, in so einem Fall uns anzuschauen, welche Widersprüche es gibt, auch wenn das natürlich für die Verwandten und Freunde von Pilnercheck furchtbar sein muss, immer wieder darüber zu lesen.
Und du wirst sicher dranbleiben an dem Fall und wenn es relevante Erkenntnisse gibt, sie uns dann auch berichten. Vielen Dank, dass du dir heute für das Gespräch Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Von mir gibt es jetzt gleich noch weitere wichtige Meldungen zum Tag. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Und wenn Sie die Standard-Podcast-Redaktion generell unterstützen möchten, geht das am einfachsten als Standard-Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Zuge der Koalitionsverhandlungen trafen sich heute Freitag die Parteichefs Herbert Kickl von der FPÖ und Christian Stocker von der ÖVP. Nach einer Ungereimtheit über die Ressortverteilung hatten die Parteien seit Dienstagabend eine Pause eingelegt. Beim heutigen Gespräch sollte eine Lösung für die Vergabe von MinisterInnenposten gefunden werden. Nach 45 Minuten war das Gespräch allerdings wieder vorbei. FPÖ und ÖVP zogen sich jeweils zu internen Beratungen zurück. Erst Anfang kommender Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Zweitens, US-Präsident Donald Trump belegt Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs mit Sanktionen. Gegen Mitglieder, die an Ermittlungen gegen US-BürgerInnen oder gegen Verbündete der USA beteiligt sind, sollen Einreiseverbote verhängt werden. Außerdem drohen finanzielle Sanktionen. Und Neuigkeiten gibt es auch aus dem US-Justizministerium. Russische Oligarchen dürften in Zukunft weniger oder gar nicht mehr von den USA sanktioniert werden. Denn die zuständige Abteilung werde laut der Justizministerin Pam Bondi aufgelöst. Und drittens, die meisten Menschen sind morgens besser gelaunt als spätabends. Was Morgenmuffel jetzt vielleicht nicht glauben wollen, das hat ein Team vom University College in London anhand von 50.000 Testpersonen festgestellt. Man muss dazu allerdings sagen, dass es sich dabei um Selbsteinschätzungen der Teilnehmerinnen handelte und diese Studie auch während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. Interessant ist dabei, dass auch der Wochentag entscheidend für die Stimmung ist. Und was mich überrascht hat, am Wochenende waren die Befragten nicht unbedingt glücklicher als unter der Woche. Details zu den Ergebnissen lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie ein Thema haben, das wir unbedingt im Podcast einmal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unsere Inbox ist auch immer für Feedback offen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie Thema des Tages auf den Plattformen, die Sie benutzen, liken und kommentieren. Das hilft uns nämlich auch dabei, dass uns auch neue Hörerinnen und Hörer finden. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.